Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
Hallo Ralf.
Hallo Tobias.
Heute reden wir über Produktentwickler, die Leute wirklich brauchen. Es ist mega spannend sein. Und eigentlich könnten wir meinen, dass das die Unternehmen checken. Aber irgendwie müssen wir noch mal über das reden.
Eigentlich ist es eine totale Selbstverständlichkeit. Ich dachte immer, das ist der Grund, warum Unternehmen entstehen.
Das habe ich auch gedacht. Aber wir haben einen Experten da, der mir darüber erzählen kann, wie man eben Produkte entwickelt, die Leute wirklich brauchen. Der Jan Wermuth, Partner bei Eventbridge. Herzlich willkommen.
Danke mal, dass ich da bin. Ich bin ganz gespannt.
Schön, dass du da bist.
Mit die wichtigste Frage am Anfang. Ja. Wer bist du, Jan?
Ja, das ist eine gute Frage. Also für so soziodemografische Details schaue ich mein LinkedIn-Profil an. Ich glaube, das ist vielleicht interessanter oder schneller dort gelöst. Ich glaube, ich bin jemand, wo, das ist vielleicht die bessere Antwort, der ständig getrieben ist nach dem Nächsten, den er noch nicht versteht. Das ist irgendwie das, was mich antreibt. Ich glaube, das ist auch das, was mich in dem Thema, wo ich drin bin, in der Innovation, im Kundenverstehen, im Märkverstehen, irgendwie drin behalten hat. Wenn man ständig konfrontiert ist mit der Frage von neu müssen irgendwie verstehen, sich neu müssen in etwas eindenken. Und ich glaube, das zeichnet mich aus. Nebenher bin ich Partner bei Eventbridge, verfolge eigentlich das Gleiche wie anderen Themen noch nebenher, wohne in Zürich seit 10 Jahren. Und ja, das bin glaube ich so ungefähr.
Und hast du eigentlich nur ins Podcast-Studio einmal über die Strasse müssen stürcheln?
Genau, es ist der beste Podcast, neben dem, den ich von daheim aus mache, ist es eigentlich direkt dran.
Cool. Warum ist es so schwierig feststellen, was Kunden und Kundinnen überhaupt wollen?
Ja, das ist, also ich finde das eine fantastische Frage, die mich, glaube ich, in den letzten 15 Jahren eigentlich beschäftigt. Häufig ist es so, dass man zum Teil, gerade bei KMUs oder so, gibt es durchaus ja Unternehmer oder auch Startups, merkt man, die haben irgendwie ein Bauchgefühlverständnis. Die irgendwie wissen es, aber es ist ganz, ganz schwierig, explizit zu machen, was es denn wirklich ist. Und je grösser das Unternehmen wird, habe ich das Gefühl, umso schwieriger wird eigentlich die Frage, aber umso wichtiger ist sie auch. Was wollen Kunden eigentlich wirklich? Und das Beste, was ich bis jetzt herausgefunden habe, habe ich das Gefühl, ist, es gibt Probleme auf beiden Seiten. Es gibt auf der Kundenseite Probleme und es gibt auf der Unternehmensseite Probleme. Auf der Unternehmensseite scheint mir sehr, sehr fundamental zu sein, es ist einfach eine extrem grosse Herausforderung, jemanden zu verstehen, wo man selber nicht ist. So zu denken, wie man selber nicht denkt, ist ziemlich schwierig. Und ich glaube, das ist wie eine fundamentale Herausforderung auf der Unternehmensseite. Es gibt bestimmte Denkmuster, es gibt bestimmte Wahrnehmungsverzerrungen, die man hat. Und das alles abzubauen und wegzulegen, um jemand anderen, nämlich den Kunden, zu verstehen, ist gar nicht so einfach.
Meine Erfahrung ist, ja, dass das Unverständnis mit der Größe des Unternehmens wächst.
Das dunkelt mich, glaube ich, auch. Ich glaube, mit der Spezialisierung quasi von den einzelnen Unternehmen, auch mit dem Kleinerwerden vom Bereich, eigentlich, wo die Leute Einfluss haben, umso mehr, glaube ich, sind, also das ist vielleicht einfach, kann man auch wenig dagegen machen, werden die Scheuklappen auch irgendwie enger, oder? Typisches Beispiel sind so Produktmanager oder Product Owner, die auf einem ganz, ganz kleinen Thema arbeiten. Und die denken 10 Stunden am Tag nur an ihre Notifications. Für den Kunden ist das 30 Sekunden, wenn überhaupt, in einem Monat. Oder? Und das Missverhältnis, glaube ich, hast du völlig recht, hängt mit. Je grösser das Unternehmen, umso komplexer ist es. Umso schwieriger ist es auch überhaupt, unternehmensweit irgendwie ein gemeinsames Verständnis haben vom Kunden. Es kann ja sein, dass jemand sehr, sehr nahe am Kunden ist. Sales ist in der Regel sehr nahe, hat natürlich auch bestimmte Perspektiven. Oder irgendwie, wenn es User Research gibt, sind die auch nahe. Heisst aber noch lange nicht, dass die anderen 80-90% vom Unternehmen gleich nahe sind. Ich glaube, das ist auch noch so eine Herausforderung bei grossen Unternehmen, dass irgendwie eine gemeinsame Basis da ist, wo man ein Verständnis hat, wo man auch alle teilen irgendwie. Es ist nicht so einfach, das hinzukriegen.
Es gibt ja ganz viele Unternehmen, die sagen, wir denken die Lösungen. Jetzt ist das aber gar nicht gut, oder? Nach dir, oder? Also in Lösungen denken ist eigentlich etwas Schlechtes. Und doch sagen die meisten Unternehmen, wir sind eben lösungsorientiert.
Ja, also ich glaube, ich muss das ein bisschen differenzieren. Differenzierung sofort, das ist immer kompliziert. Also es kommt darauf an, wenn man in Lösungen denkt. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und dass man eben auch dezidiert Raum schafft, wo man nicht in Lösungen denkt. Ich glaube, das ist etwas, das eindeutig zu kurz kommt. Die meisten Unternehmen und auch typischerweise unsere Projekte sind sehr häufig von der Form, wir haben da etwas entwickelt, wir sind in eine gewisse Richtung gegangen und irgendwie sind wir unsicher geworden, ob das Kunden überhaupt brauchen. Wir haben erste Feedbacks zum Beispiel reingeholt und gemerkt, irgendwie kommt es gar nicht an. Oder unsere Value Proposition ist so ein bisschen, ja, gibt es Mühe zu lächeln, aber irgendwie hält es niemand um. Also sie denken sehr häufig immer schon von Anfang an in Lösungen, das ist nicht nur schlecht, aber sie denken wie zu spät in Bedürfnis. Ich glaube, das ist das Problem. Es ist völlig natürlich, dass ein Technologieunternehmen in Technologien denkt. Muss es auch zum Überleben. Aber wenn es keinen Raum hat für die Bedürfnisse und im Kunden zu denken, das ist, glaube ich, das Problem.
Das heißt, die Unternehmen sitzen im Keller?
Ja,
genau. Könnte man vielleicht so sagen. Ich bin gerade mittendrin in so einem Prozess und da ist es einfach so, dass wahnsinnig intelligente Ingenieure Produkte entwickeln, aber die auf den Markt zu bringen, ist schon rein sprachlich eine Schwierigkeit, weil sie niemand versteht.
Extrem. Also das ist ja gerade das Expertenwissen, das es braucht und gleichzeitig in der Kundenkommunikation im Weg steht. Oder? Viel Arbeit gemacht in der Energie- und Solarbranche. Und jeder von denen, der dort arbeitet, weiss jeden Tag, was ist genau der Strompreis. Ich als Konsument, ich habe keine Ahnung, ich weiss nicht, wie es in meiner Rechnung steht. Ich schaue das dann an, wenn es ein Problem gibt, wenn überhaupt. Oder? Und da gibt es ein Mismatch, wo es doch eine Herausforderung ist, sich in die Kundenwelt hineinzudenken. Eben vielleicht gerade das Expertenwissen, das technische Expertenwissen, einmal die Komfortzone zu verlassen und in die Kundensicht hineinzugehen, ist herausfordernd. Das ist nicht so einfach.
Kann man denn Kundenbedürfnis messen?
Das glauben wenige. Ich glaube sehr stark, dass man das kann. Wir machen das eigentlich auch Tag aus Tag bei der Vantbridge. Das ist eines von unseren Steckenpferden. Es gibt verschiedene Ansätze, die das versuchen. Ich glaube, der, den wir gefunden haben, ist der, den ich in den letzten 15 Jahren sehr überzeugend finde, kann das. Der bringt eigentlich die Jobs-to-be-done-Logik so weit, da kann ich nachher ein bisschen etwas dazu erzählen, dass man wirklich am Schluss weiss, das sehr, sehr konkrete Problem ist im Markt, eben nicht nur bei meinen Kunden, sondern im gesamten Markt, sehr, sehr, sehr wichtig, aber es ist mit den bestehenden Lösungen nicht gelöst. Das ist dann für uns die Definition von einem Painpoint. Und wenn du so etwas hast, wirklich ein Bedürfnis, das noch nicht erfüllt ist, das ist einfach Gold wert. Weil jede Lösung, die auf das dann einzahlt, wird erfolgreich. Auch die Chancen für Erfolg sind sehr, sehr viel höher, als wenn du im Keller anfängst und schon mit einer Sprache irgendwie anfängst, die die Hälfte der Bevölkerung oder der Kunden schon nicht versteht.
Ich vermute ja mal, dass ihr eine systematische Lösung dafür entwickelt habt. Mhm. Also, wenn du seit 15 Jahren dabei bist.
Genau, also das ist ein laufender Prozess, um eigentlich die Systematik immer zu entwickeln. Wir nennen das CFI, Customer Focused Innovation. Das ist ein Prozess, der die Jobs-to-be-done-Logik anwendbar macht und eben auch messbar macht. Vielleicht Klammerbemerkung einfach zu Jobs-to-be-done. Das ist so ein Wort, das immer mehr eigentlich Verbreitung findet, was mich sehr, sehr freut. Alexander Osterwalder hat es ja reingebracht über die Value Proposition. Gewisse haben vielleicht von Clayton Christensen etwas gelesen. Es kommt immer mehr, oder? Die Kernidee von Jobs to be done ist eigentlich etwas, das anknüpft an das, was wir vorher geredet haben, nämlich raus aus der eigenen Innensicht hin zu der Sicht des Kunden. Vielleicht habt ihr das Quote gehört, Menschen wollen keine Bohrmaschine, sie wollen ein Loch in der Wand. Das ist wie der Kerngedanke von Jobs to be done. Denk eigentlich an Ziel oder an Zweck, den der Kunde erreichen will, eben den Job to be done, und erst dann an Lösungen. Erst nachher, wenn du eigentlich verstehst, was ist überhaupt das, was der Kunde will erreichen, fange erst dann an, über Lösungen zu denken. Dann ist es eben genau richtig, in Lösungen zu denken. Aber es braucht den Raum am Anfang, dass man wie aushängt und nur über Bedürfnisse und nur mal versucht, wirklich in Kundensicht zu denken.
Also Jobs to be done ist eigentlich Brücke vom Kundenbedürfnis in die Lösung, so wie ich das verstanden habe.
Ja.
Und sind die Ergebnisse aus der Jobs to be done Methodik auch die, die ich nachher gehe prüfen und sage, ist das wirklich ein Kundenbedürfnis? Also mache ich mit dem nachher eine gewisse quantitative oder qualitative Befragung?
Genau, also es gibt bei uns wie so eine, sage ich jetzt mal, eine Goldvariante, von wie man das anwendet. Dann gibt es verschiedene Phasen. Wir haben vier Phasen. Das ist Frame, Discover, Spin und dann Action. Ganz kurz, ohne da ins Detail irgendwie reinzugehen, Frame ist eigentlich eine Übersetzung von dem, was man als Unternehmen will, in die Kundensicht. Dort kommt zum ersten Mal Jobs to be done rein. Also das Unternehmen kommt und sagt, hey, wir haben das Produkt entwickelt, aber unsere Value Proposition ist irgendwie nicht scharf genug, zum Beispiel. Oder wir merken, sie kommt nicht an. Das ist ein Business-Problem, das ist ja nicht das Kundenproblem. Jetzt muss man übersetzen, ja okay, was will denn ein Kunde eigentlich erreichen? Dort fangen wir schon an, in Jobs to be done zu denken. Discover ist dann die zweite Phase, wo man wirklich in die Kundenwelt reingeht. Das macht man in unterschiedlichen Stufen. Die Gold-Variante ist qualitativ zuerst und dann quantitativ. Es sind sehr, sehr tiefe Gespräche am Anfang, die qualitativen Interviews mit Kunden, wo man wirklich in die Tiefe geht und versucht zu verstehen, hey, was ist eigentlich das, was du erreichen willst und was steht dir heute im Weg? Was sind heute die Probleme, die du hast? Und nachher die zweite Phase im Discovery ist das Quantitative, wo, glaube ich, wirklich einen grossen Mehrwert bringt, ist, wir quantifizieren dann das Bedürfnis. Also wir haben Methoden entwickelt, um herauszufinden, in einem Markt drin, welches von diesen 50 Problemen, 100 Problemen, wie viel auch immer man findet, ist wirklich das Relevanteste, ist das, was am meisten brennt. Nachher die anderen Phasen sind, also Spin und Act, sind nachher lösungsbezogen. Dort geht es dann eigentlich wirklich darum, wie können wir Lösungskonzepte so entwickeln, dass sie eben genau auf diese Painpoints einzahlen. Das ist das Schärfen von Ideen, das ist das Schärfen von Konzepten oder eben von Value Propositions.
Und du kannst nachher auch Kommunikation entsprechend aufbauen, oder?
Absolut, ja. Also es ist noch lustig, es passiert noch etwa die, dass wir zum Beispiel über eine Produktentwicklungsanfrage reinkommen und dann unseren Prozess machen und wenn mal die Ergebnisse da sind, ist jemand aus dem Marketing dabei und findet das eigentlich auch noch plötzlich spannend, oder? Und das ist dann für uns immer eigentlich ein Beweis von, jetzt haben wir es geschafft, oder? Also wenn immer mehr eigentlich anfängt, Interesse entstehen, plötzlich kommt das Marketing dazu. Wenn wir es gut machen, kommt jemand vom Sales dazu und findet, aber das kann ich in meiner Argumentation eigentlich auch noch brauchen. Dann sagen wir, ja, genau. Also, ich glaube, das ist genau das, was wir am Anfang besprochen haben. Wenn wir erfolgreich sind, kann Jobs to be done so eine unternehmensweite Basis liefern, wo alle plötzlich ein teils Kundenverständnis haben und wo man nicht mehr eigentlich gegeneinander mit irgendwelchen Lösungsideen streitet, sondern sagt, ey, das Kundenproblem, das wir jetzt wissen, schlägt schwarz und weiß auf dem Tisch, wir haben Daten dahinter, um das geht es, oder?
Wie koordiniert ihr das? Weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch innerhalb des Unternehmens unterschiedliche Interessen verfolgt werden.
Ja, permanent. ich glaube, das machen wir mal besser, mal schlechter. Das hat auch mit der Unternehmenskultur selber einfach zu tun. Gewisse sind sehr, sehr klar, wo liegt eigentlich der Hebel und dann kann man das vielleicht nutzen, mal nicht. Unsere Erfahrung ist, je mehr man die Diskussionen objektiviert, also je mehr man das wegnimmt von «es ist meine Meinung» oder «es ist deine Meinung», zum Beispiel eben kann sagen, 50 von 100 Kunden haben gesagt, 90 von 100 Kunden haben gesagt, umso einfacher wird es eigentlich, die Diskussion zu gestalten, ohne irgendwelche die Interessen allzu stark zu verletzen. Manchmal ist es aber so, dass halt einfach das Ergebnis zeigt, jemand hat nicht recht. Das ist dann eher schwierig zum Auffangen, dann muss man irgendwie einen Weg finden. Das ist eigentlich gut zum Herausfinden, ist aber sehr unangenehm. Es ist wohltuend und es ist gut, dass man das weiss, aber das ist dann eher schwierig. Aber das gibt es.
Bei mir als Modell- und Framework-Junkie rennst du natürlich die offene Türen ein mit dem Ganzen. Was mich würde interessieren, oder? Das macht für mich völlig Sinn, und dass man so etwas macht, oder dass man eigentlich den Product-Market-Fit ideal findet. Ja. Wie oft muss ich denn so etwas machen? Oder, ja. Also ist das so eine Art wie etwas, wo ich im Product-Management alle 4 Jahre mache ich eine Retrette, muss ich das wieder überprüfen oder muss ich das heute kurzfristiger machen? Oder ist der richtige Zyklus und was ist der Teilnehmerkreis, wo so etwas muss involviert werden?
Das ist eine ganz schwierige Frage, um das allgemein zu beantworten, glaube ich. Weil ich glaube, es hängt wie mit der Geschwindigkeit von der Industrie zusammen. Oder von den Produkten, die halt neu auf den Markt kommen. Wir glauben, die Ergebnisse, die wir liefern im Quantitativen, sind relativ stabil. Ich sage extra nicht, wie lange, so, weil das unklar ist. Aber die Bedürfnisse sind eigentlich immer die gleichen. Was sich ändert, ist die Relevanz. Also wenn man sich hier ein Beispiel anschaut, zum Beispiel, ich weiß auch nicht, dass die Tonqualität von der abgespielten Musik möglichst hoch ist. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das relativ stabil bleibt, oder? Gewisse Lösungen erfüllen das besser als andere. Wenn man jetzt Podcasts anschaut und die Mikrofone, die Aufnahmequalität zum Beispiel, ist immer wichtig gewesen, egal wie die Technologie war, aber es wird immer wie gelöster. Also da verändern sich Sachen, je nachdem, wie schnell sich halt Lösungen und Industrie und Technologien entwickeln. In der Regel würde ich sagen, hast du eine gute Grundlage für, wenn du eine 5-Jahres-Strategie machen willst, so krass schnell verändern sich die Sachen nicht. Es gibt gewisse Kunden von uns, die aber Tracker machen. Also gerade in der Corona-Zeit zum Beispiel sind die Wandel so schnell gewesen, dann hat man einmal im halben Jahr einen Tracker gemacht auf bestimmte Bedürfnisse, weil man wollte wissen, wie verschieben die sich. Die SBB ist so ein Kunde. Das ist ganz entscheidend und da gibt es wirklich Momente, wo man sehr nahe dranbleiben muss. Bei anderen hat man länger Zeit. In der Regel sind so Bedürfnisse sehr stabil.
Also normalerweise muss man eher tracken, ist die Lösung auf das, sagen wir mal, doch relativ stabile Kundenbedürfnis immer noch das Bestmögliche für den Kunden oder die Kundin? Ganz oder gibt es da schon bereits aufgrund ganz von Innovationsmöglichkeiten neue Lösungsansätze?
Ganz genau. Und du hast halt immer wieder links und rechts Innovationen, die ja nichts mit dir zu tun haben, sondern wo vielleicht irgendwie ein Wettbewerber etwas entwickelt und plötzlich ist ein neuer Benchmark da. Und das, die Bewegungen gibt es halt. Oder? Und, aber in der Regel bleiben die Bedürfnisse mindestens so für die drei, fünf nächsten Jahre sehr, sehr stabil. Ist unsere Erfahrung aus verschiedensten Industrien.
Ich habe so ein bisschen eine ketzerische Frage.
Sehr gut.
Sind denn Kunden sich überhaupt bewusst, welches Ziel sie verfolgen? Also welches Bedürfnis sie haben? Weil ich glaube, das verändert sich innerhalb eines Aufmerksamkeitsverkaufs, Vergegenwärtigungsprozess dauernd. Ja. Und deswegen stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor, das tatsächlich wissenschaftlich herzuleiten oder stimmig herzuleiten.
Absolut. Ich glaube, es ist zum Teil fast noch schlimmer. Also Kunden haben zum Teil nicht einmal ein Bewusstsein darüber, dass sie ein Problem haben. Und es ist relativ anspruchsvoll, das aus ihnen herauszuholen. Also, vorher habe ich es erwähnt, oder, das Verständnis eigentlich zwischen Unternehmen und Kunden hat eben auch auf der Kundenseite ein Problem. Ich glaube, ich bin mir selber nicht 100% transparent. Ich meine, ich habe seit 3 Jahren ein Fitnessabo, ich bin noch nie da gewesen. Das freut die zwar, aber ich bin unglaublich schlecht darin einzuschätzen, wie ich mich wieder in Zukunft verhalte. Meine Logik oder meine Erfahrung eigentlich ist, dass es auf der Lösung sieht. Also wenn ich mich mein eigenes Verhalten, mein Kaufverhalten, mein zukünftiges möglicherweise Einkaufen von gewissen Sachen muss einschätzen, bin ich nicht eine gute Quelle. Ich schätze mich selber falsch ein. Was ich dir sehr gut kann sagen, ist, was nervt mich heute? Was ist heute das Problem von mir? Und wenn man auf dem bleibt, auf der Bedürfnisseite eben bleibt, dann können Kunden das relativ gut. Es braucht im Interview gewisse Techniken, um das rauszuholen. Das ist nicht, das kann man aber lernen. Und dann kommt es in der Regel sehr, sehr gut raus. Also 90-95% von unseren Interviews am Schluss fragen wir immer nach Feedback. Und sie sagen, ich habe mir das eigentlich noch nie selber so überlegt, wie wir jetzt in dieser Stunde über das geredet haben. Also man muss wie etwas bewusst machen. Und Jobs to be done ist eine fantastische Logik, um das eben zu erreichen. Weil im Alltag funktionieren wir auf Automat. Und wir machen das einfach, oder? Und das muss man als, das ist ein Interviewkunst und eine Technikfrage, wie macht man das im Gespräch, um eben genau das Problembewusstsein und das Zielbewusstsein rauszuholen.
Ich kann mir vorstellen, dass eben der Kunde in dem Moment selber auch nicht die Bedürfnisse redet, sondern auch schon bereits in Lösungen.
Ja,
oder,
genau.
Also dass du bist eigentlich, oder du bist befragt und du denkst auch schon im Fitness-Abo.
Genau.
Und nicht in deinem eigentlichen Bedürfnis. Und das, dort entsteht wahrscheinlich dann schon wieder ein Problem.
Das ist ja so. In der Regel, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, quasi, wo wir sagen, wir machen ein stundenlanges Interview. In der Regel sind so tiefe Interviews 60 Minuten. Und der interviewt wird, also der Kunde, macht selber einen Lernprozess durch. Also er lernt plötzlich, der stellt mir eine ganz andere Frage, als alle anderen immer mehr Fragen stellen, und muss selber lernen, eigentlich zu reflektieren. Darum machen wir viele Interviews, in gewissen Fällen das einfacher als andere, aber das ist absolut so. Das ist einfach, das liegt nicht auf der Hand, weil in der Regel wird man über Lösungen befragt. In der Regel schaut man ein Plakat an und sagt, gefällt mir von 1 bis 5 oder irgendwie so. Also die Welt ist zu 99,5% so auf Lösungen getrimmt. Und dort braucht es eine gewisse Technik und eine gewisse Moderationsarbeit, um Menschen wieder auf Bedürfnisseite zu holen.
Man muss ja auch sagen, Kunden erwarten Lösungen, die sie bereits kennen. Aber die Lösungen, die sie nicht kennen, die können sie auch nicht erwarten.
Na, absolut. Man darf auch häufig nicht zu weit gehen, glaube ich. Kunden sind, also Kunden, Menschen, ich ja auch, sind extreme Gewohnheitstiere. Und wenn eine Innovation zu stark eigentlich abweicht von den bestehenden Gewohnheiten, schaut ihr zum Beispiel die Sonos-App, ist so ein Paradebeispiel, wo sie überarbeitet haben und sie sind viel zu weit gegangen. Wahrscheinlich technologisch tolle neue Features drin, aber es ist wie zu weit weg von den Gewohnheiten der jetzigen Nutzer. Und dann kann es eben auch schief gehen. Also ich bin nicht ein grosser Freund von diesen Horizon 3 Radikal. Kunden sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, nicht lethargisch, aber es braucht sehr viel Überzeugungsarbeit, dass sie tatsächlich das Neue ausprobieren. Der Mehrwert muss so viel höher sein, dass sie tatsächlich ihre Gewohnheiten aufgeben. Das unterschätzen die Unternehmen sehr häufig. Weil sie in ihre Lösung verliebt sind. Oder? Und da ist doch offensichtlich, dass das Produkt cool ist. Für den Kunden häufig nicht.
Ich würde gerne mit dir noch über ein Vorher-Nachher-Beispiel reden.
Sehr gut.
Über einen Case, wo du irgendwie kannst sagen, hey, so hat es angefangen oder es war die Situation. Das war vielleicht auch ein Problem. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass auch Probleme etwas Gutes sein können, dass man aus denen kann lernen kann. Was sind Probleme gewesen, wo es jetzt wehtun, was ist schwierig gewesen und so weiter. Und wie hat die Jobs to be done Methodik geholfen und hat der Lösung gebracht?
Ja, der Lösung ist vielleicht, also wir versuchen es, ich weiss nicht, ob wir der Lösung gebracht haben. Ja, also vielleicht einfach ein Case, wo man auch nachlesen kann, ist in der Planung und Analyse, jetzt, in der, also jetzt gerade in der letzten Ausgabe drin, von Stepstone. Das ist eine deutsche Firma, wo so das Nummer 3, Nummer 4 Jobbörsen ist, weltweit. Und die haben eigentlich eine sehr spannende Herausforderung gehabt, nämlich die haben gewusst, hey, es gibt ein paar grosse Player, wir und noch zwei, drei andere auf der Welt. Und eigentlich ist Innovationsappetit ist nicht so hoch. Ist, weil du hast sehr, sehr grosse Hürden, um überhaupt dort hineinzukommen und überhaupt das Volumen zu erreichen, das sie haben. Sie haben aber sich zum Ziel gesetzt, wir wollen den Markt wieder durchbrechen und wir wollen den aufwühlen, weil wir eigentlich mehr wollen, als einfach optimieren und Zitronen auspressen. Und, ja, also ist ja auch eine Strategie. Und gleichzeitig ein Commitment abgeben, das kann man auch nachlesen vom CEO, der sagt, über die nächsten 3 Jahre 100 Millionen in KI investieren. So. Und jetzt hat man die zwei Ziele. Wir wollen die Industrie eigentlich aufmöbeln. Wir wollen das radikal verändern oder mindestens Spielregeln neu definieren. Plus wir haben Geld da, wo wir investieren können. Aber das müssen wir irgendwie schlau machen. Und dort ist sehr, sehr stark am Anfang, ist es, sind eben die 100 KI-Millionen technologiebezogen investiert worden. Oder mindestens hat man angefangen, darüber zu reden, das so zu investieren. Also man redet über... Und welches Sprachmodell und was brauchen wir für eine Serverinfrastruktur und so weiter. Und wir sind eigentlich reingekommen, weil uns ein sehr, sehr schlauer Leader reingeholt hat und gesagt hat, wir müssen zuerst einmal den Kunden verstehen. Wir müssen zuerst einmal verstehen, wo brennt es eigentlich am meisten beim Kunden. Und erst dann können wir uns irgendwelche Gedanken über Infrastruktur, über LLMs, über ich weiß nicht was machen. Und wo kann KI dort wirklich einen Mehrwert liefern. Und das ist echt eine schwierige Herausforderung war ganz am Anfang, weil das ganze Unternehmen und die ganze Industrie ist komplett auf Lösungen orientiert, komplett technologieorientiert. Und wir haben es zum Glück geschafft, dort ein Team von 400 Leuten nachher auf unseren Daten und auf unseren Ergebnissen zu trainieren und wie so einen Shift im Mindset hinzubringen, sodass sie jetzt anzufangen mit dem Kundenproblem, bevor sie über irgendwelche neue Lösungsideen reden.
Und was hat das beim Unternehmen verändert?
Hey, das ist, also gewisse Sachen sehen wir nicht mehr rein, weil das entwickelt sich dann irgendwie von allein. Was es super verändert hat, und da bin ich recht stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, ist der Mensch, der es reingeholt hat, der Florin, hat ein fantastisches Ziel eigentlich für das Projekt definiert. Es hat nämlich nichts mit irgendwelchen Business-Zielen zu tun gehabt, es hat nichts mit irgendwelchen Innovationen zu tun gehabt, sondern er hat gesagt, ich will, dass meine Leute, die im Product arbeiten und die im Marketing arbeiten, wenn sie einen Kaffee zusammennehmen, über Kundenprobleme reden. Das will ich erreichen. Was ich ein fantastisches Ziel finde für so ein Projekt. Und das haben wir geschafft. Das haben wir, glaube ich, geschafft. Da braucht es einerseits den Prozess, da braucht es die Wissenschaftlichkeit, wie das überzeugt. Aber es braucht so viel mehr an kultureller Arbeit rundherum, um ein Unternehmen dorthin zu bringen, dass die Leute Lust haben, über Kundenprobleme zu reden und nicht über ihr tolles, cooles Innovationstechnologieprojekt.
Was ich noch spannend finde, ist... Ja, also die ganze Systematik und dass man eine Art wie so einen Blueprint hat, wo man vielleicht auch ongoing merkt, das ist jetzt vielleicht gleich anders. Weißt du, was ich meine? Also du hast so wie ein Draft zu dem Jobs to be done und du glaubst, es ist so quantifiziert und qualifiziert und vielleicht merkst du gleich im Daily Business, es ist anders, aber du wirst, glaube ich, hellhöriger.
Yeah.
Also das finde ich noch wie spannend, wenn man sagt, hey, jetzt haben wir eine Abweichung. Also ich finde es gut, wenn man mal wie so einen Draft hat, wo man sich daran orientieren kann.
Ja, ja, absolut. Also es ist auch nicht die letzte Worte, die wir finden. Oder? Das muss man ganz ehrlich, also die Methode hat gewisse Beschränkungen und gewisse Grenzen. Sie hat gewisse sehr, sehr klare Mehrwerte, glaube ich, aber das ist nicht die letzte Weisheit. Das wäre völlig absurd, das zu behaupten.
Die Welt ist auch zu beweglich, oder, für das.
Zum Glück.
Jan, gibt es noch was du gerne loswerden willst hier in unserem Podcast?
Also zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken natürlich, dass ich überhaupt die Chance gehabt habe. Ich glaube, das ist mir sehr wichtig. Und sonst einfach den Leuten sagen, hey, selbstverständlich, es gibt Vantage-Webseite, es gibt mein LinkedIn-Profil, informiert euch über Jobs to be done. Wenn es irgendwie schafft, mehr den Kunden reinzubringen, ich glaube, das bringt allen etwas. Gerade wenn man in einer Welt wie heute, wo so viele Technologien getrieben sind, wie KI und so weiter, wo kommt. Ich glaube nicht, dass die technologisiertesten werden gewinnen, sondern die den Kunden am besten verstehen. Ja. Das ist eigentlich so.
das Wort zum Podcast.
Ja, oder? Genau.
Jan, merci vielmals, dass du zu uns in Glasklar Podcast gekommen bist.
Sehr, sehr gerne.
Wenn auch euch die Episode gefallen hat, dann teilen Sie doch gerne teilen mit einer Kollegin und Kollegen. Auch Bewertungen können wir immer wieder brauchen. Und dann würde ich sagen, bis bald.
Vielen Dank, Jan.
Danke sehr.
Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.